Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und dazu begrüßt Sie heute ganz herzlich Dörte Hinrichs. Es sind viele und es werden immer mehr. Rund 1,4 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Demenz. In der nächsten Generation wird sich ihre Zahl verdoppeln. Grund genug, sich Gedanken darüber zu machen, wie man diesen Menschen und ihren Bedürfnissen am besten gerecht wird. Viele von uns sind schon jetzt davon betroffen, als Angehörige, wenn Eltern oder Großeltern an Alzheimer leiden, immer vergesslicher und orientierungsloser werden. Welche Möglichkeiten bietet dann die ambulante Betreuung und für wen sind Wohngemeinschaften sinnvoll? Wie müssen Alten- und Pflegeheime konzipiert sein, um den Betroffenen ein anregendes und würdevolles Lebensumfeld zu bieten? Und welche neuen Erkenntnisse und Methoden steuert die Wissenschaft dazu bei? Zum Beispiel hat man herausgefunden, dass mit Programmen aus Bewegung, geistiger Aktivität und alltagspraktischem Training das Voranschreiten der Demenz nachweislich verzögert werden kann. Sinnvolle Tätigkeiten, die an die Fähigkeiten und auch an die Erfahrungen der Betroffenen anknüpfen, steigern ihre Zufriedenheit. So ist es zum Beispiel so, dass die an Demenz Erkrankten weiterhin oder wieder Berührung mit Tieren und Pflanzen haben. Sie putzen zum Beispiel das Gemüse für das Mittagessen, kaufen ein und besuchen sogar Tanzschulen, Konzerte, Theater und Museen, die neuerdings spezielle Angebote für Demenzkranke im Repertoire haben. Es tut sich also einiges und genau das wollen wir heute vorstellen. Wir begeben uns auf die Suche nach neuen Zugangswegen. Demenzkranke und ihre Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt unserer heutigen Ausgabe der Lebenszeit. Wir diskutieren wie immer mit Experten und zwar heute über neue Ansätze im Umgang mit Demenzkranken und wir sind auch gespannt auf Ihre Erfahrungen und Ansichten. Sie können sich wie immer kostenfrei an der Sendung beteiligen. Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 00800 4464 4464. Faxen Sie uns unter 00800 4464 4465 oder schicken Sie uns eine E-Mail. Die Adresse lebenszeit@dradio.de. Nun möchte ich Ihnen zunächst meine Studiogäste vorstellen. Das ist Gelinde Strunk-Richter vom Kuratorium Deutsche Altershilfe, zuständig dort für den Bereich Demenz. Professor Elmar Gräßel, Leiter des Bereichs Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie am Universitätsklinikum Erlangen. Schön, dass Sie beide hier im Studio sind. Schönen guten Morgen. Und zugeschaltet in Bremen begrüße ich Dr. Henning Scherf, ehemaliger Bremer Bürgermeister und Autor verschiedener Bücher, die sich mit dem Thema Alter beschäftigen. Schönen guten Morgen nach Bremen.
Guten Morgen.
Herr Scherf, ganz frisch von Ihnen ist der Titel erschienen, Die Altersreise, wie wir alt sein wollen. Sie haben sich auf die Reise gemacht, um das gute Altersleben trotz Gebrechlichkeit, trotz Pflegebedürftigkeit, trotz Demenz zu finden. Und Sie haben es gefunden in 8 Wohngemeinschaften und Mehrgenerationenprojekte, die Sie zwischen 2010 und 2012 besucht haben. Sie haben mehrere Tage den Alltag auch mit Demenzkranken geteilt, mit ihnen zusammengelebt in verschiedenen Einrichtungen. Warum haben Sie diese Erfahrung gesucht?
Meine Frau hat mir immer vorgehalten, ich rede übers Alter und ich bin noch gar nicht alt, weil ich noch Rennrad fahre und noch Hochseesegler bin und noch ganz vieles andere mache, Chorsänger bin. Und dann habe ich gedacht, na, sie hat ja recht. Wo finde ich wirklich alt gewordene Leute, die nicht mehr selbstständig alles organisieren können? Und da bin ich auf diese Pflegewohngemeinschaften gestoßen und habe da mit sehr viel Unterstützung der dort Verantwortlichen mich einquartieren können. Ich bin also bis zu 14 Tagen in solchen Pflegewohngemeinschaften gewesen und habe da gewohnt. Ich war da rund um die Uhr einer von den 10 und habe dann gelernt, wie das geht, wenn man dement ist und wenn man nicht mehr alleine zu Hause alles regeln kann, aber in so einer Gruppe sich doch erstaunlich gegenseitig helfen kann, beim Essen vorbereiten, beim Essen machen. Das, was Sie in der Anmoderation gesagt haben, das habe ich alles gefunden. Und ich habe mich sehr gefreut. Ich habe mich mit Menschen angefreundet. Das Tollste ist gewesen, dass ich eine Schauspielerin wiedergefunden habe, die ich als Schüler angehimmelt habe, aber nie erreicht habe. Das war für mich immer die ganz große Theaterfrau im Bremer Theater, Beate Lenders. Und die habe ich jetzt wiedergefunden. Und jetzt habe ich ihr alles erzählen können, was ich als Schüler mich nicht getraut habe zu erzählen. Sie hat sich so gefreut. Da kommt kommt einer und weiß, dass ich auf der Bühne gestanden habe und der kennt meine Geschichten und der kennt meine Rollen und der weiß noch genau, was ich damals für Erfolg gehabt habe. Ich habe ja auch die Kritiken rausgesucht, natürlich nur die guten, und das hat sie auch gefreut. Wir sind zusammen rausgegangen. Alleine geht sie keinen Schritt vor die Tür. Mit mir ist sie jeden Tag unterwegs gewesen. Wir haben regelmäßig das Theater besucht. Sie hat auch mitgekriegt, was im Theater ist. Wir haben darüber geredet. Ich habe gemerkt, dieser lieben, alten, großen, von mir als Schüler bewunderten Frau tut es gut, in so einer Wohngemeinschaft zu leben und dort angeregt zu werden, mitgenommen zu werden. Sie hilft inzwischen anderen, die schwerer behindert sind als sie, die also nicht mehr alleine essen können. Denen hilft sie beim Essen. Die sitzen dann nebeneinander und ganz geduldig und mit ganz viel Zeit und mit ganz viel Ruhe geht das plötzlich. Und beiden tut es gut. Ich habe mich richtig angefreundet mit ihr. Wir sind jetzt richtige Freunde. Ist das nicht schön? Das ist
schön. Sie haben neue Freunde gefunden. Ja. Wie kann man sich so ein Leben in einer solchen Wohngemeinschaft vorstellen? Da sind doch auch welche mit ganz unterschiedlichen Graden an Demenz, an unterschiedlichem Grad an Hilfsbedürftigkeit.
Also sie passen alle darauf auf, dass sie nicht am Anfang schon Menschen kriegen, die den ganzen Tag im Bett liegen, sondern sie wollen schon gerne die Leute aus den Betten rausholen und sie bewegen lassen und auch mit ihnen unterwegs sein und auch, wenn es noch so mühselig ist, dann auch noch was unternehmen. Also es ist schon eine Auswahl. Es gibt Demenzerkrankte, die sind sehr viel heftiger betroffen, die findet man da nicht. Oder man findet sie nur, wenn sie da so langsam sich entwickelt haben in diese Richtung. Denn rausgeschmissen wird keiner. Und dann muss man sich das so vorstellen. Jeder hat sein eigenes Apartment, in dem er seine eigene Möbel hat, in dem er seine eigene Nasszelle hat. Aber gegessen wird gemeinsam und zwar auch gemeinsam gekocht. Da nehmen, soweit es geht, möglichst alle dran teil, an diesem Vorbereiten. Und dann sitzen wir da um einen Tisch herum, immer 10, habe ich beobachtet, sind in einer solchen Wohngemeinschaft und ich war einer von den 10. Und dann haben wir zusammen mit viel Zeit gegessen und geredet und manchmal auch ein bisschen lustig geredet und auch komplizierte Sachen, die nicht einfach so zu übersetzen waren, in die ich mich hineindenken musste, beredet. Das hat uns gut getan. Und dann anschließend gibt's dann eine Pause und die kann man füllen dadurch, dass man Spiele macht oder dass man rausgeht oder dass man sich im Garten was zu tun sucht. Ich habe Gärten gefunden, die für Demenzerkrankte speziell hergerichtet waren, wo so Hochbeete angelegt waren, damit man im Rollstuhl oder in seinem Rollator sitzend an die Hochbeete rankam. Wunderbar. Ich habe da Blumen geschenkt bekommen von hochdemenzkranken Leuten, die nicht mehr reden konnten, aber sie konnten mir Blumen abpflücken und konnten sie mir schenken und haben mich angestrahlt, weil das natürlich eine wunderbare Geste ist. Ja. Ich schenke dir von mir begossene und geerntete Blumen. Sowas. Nun ja, und dann habe ich auch beobachtet, dass es da Tiere gibt. Das haben Sie in Ihrer Anmoderation auch erwähnt. Es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man da auch noch Tiere hat in so einer Gruppe, die natürlich friedlich sein müssen. Die dürfen nicht rumbellen und nicht in die Ecke pinkeln, aber die gibt es ja. Die friedlichen, großen Tiere, die dann gut mit den alten Leuten umgehen und das macht denen große Freude. Es ist wichtig, dass da auch mal Kinder kommen, die da reinkommen. Ich habe in Borchwedt, in Bremen-Borchwedt, wo ich 14 Tage war, mittags gegessen mit Schulkindern, die direkt daneben in ihrer Ganztagsgrundschule waren und die dann ihr Mittagessen kriechten und die saßen dann mit den Alten zusammen, immer so schön abwechselnd und erzählten sich unterschiedliche Sachen. Die Kinder gehen ganz entspannt mit den Alten um. Da muss man gar nicht viel helfen. Man muss einfach nur sie einstimmen, dass das eine schöne Unternehmung ist, eine Freude für beide ist.
Man hört Ihnen Ihre Begeisterung an, Herr Scherf. Sie haben offensichtlich sehr spannende, sehr positive Erfahrungen gemacht und wir wollen auch gucken, ob dieses Modell der Pflegewohngemeinschaften vielleicht ein Modell der Zukunft sein könnten. Viele haben ja aber oft also ein Horrorszenario vor Augen. An demenzerkrankte Menschen, die in Alters- und Pflegeheimen leben, oft sind sie apathisch oder auch aggressiv. Es gibt zu wenig Pflegepersonal, das mit der Arbeit häufig auch überfordert ist. Allen Beteiligten wird dieses Umfeld nicht gerecht. Ist dieses Bild noch sehr verbreitet? Fragt mal Sie, Frau Strunk-Richter. Sie leiten ja den Bereich Demenz beim Kuratorium Deutsche Altershilfe. Sie haben Einblick in solche Einrichtungen auch. Ist das ein Bild, was noch der Wirklichkeit entspricht oder ist es die Ausnahme?
Also man kann hier weder mit Ja noch mit Nein antworten, weil das Bild dermaßen vielfältig ist. Wir haben vom sehr, sehr guten Altenheim bis sehr, sehr schlechten Altenheim eigentlich die ganze Bandbreite. Und ein Drittel der pflegebedürftigen Deutschen lebt im Altenheim und Altenpflegeheim und zwei Drittel wird zu Hause versorgt. Und das, was Herr Schärf gerade an Beispielen sagte, mit in den Garten gehen, mit Tieren, das finden Sie auch alles in der stationären Altenhilfe, also auch im Altenheim. Aber die Gefahr in einem Altenheim ist halt oft, die Menschen gehen in der Regel nicht freiwillig hin. Der Umzug kann auch die Demenzsymptomatik erstmal verstärken. Die Orientierungsprobleme können zunehmen. Je größer die Einrichtung, je verwinkelter, umso größer können die Probleme werden. Schwierig wird es natürlich dann, wenn die Pflege sehr funktionsorientiert ist, sich nicht an den oder wenig an den Ressourcen orientiert, wenig die Bedürfnisse in den Blick nimmt. Aber wir können heute nicht sagen, Altenheim ist per se schlecht. Wir haben gute und schlechte und die ganze Bandbreite dazwischen. Es gibt aber auch sehr viele Ansätze, diese in Anführungsstrichen normalen Tätigkeiten auch in der stationären Pflege einzuführen.
Wie lässt sich denn überhaupt feststellen, ob die Betroffenen besser im häuslichen Bereich mit ambulanter oder stationärer Pflege aufgehoben sind? Kann man da Kriterien entwickeln? Wie erleben Sie das? Wie versucht man, diesen Betroffenen gerecht zu werden?
Auch das ist jetzt eine Frage, die sich so eindeutig für alle Menschen gar nicht beantworten lässt. Wichtig ist ja im Grunde genommen, welchen Unterstützungsbedarf hat die betroffene Person, in welchem Umfeld lebt sie, kann dort dieser Unterstützungsbedarf erfolgen. Sagen wir mal, reicht ein ambulanter Pflegedienst, der morgens kommt, beim Aufstehen, beim Ankleiden hilft, vielleicht noch mit das Frühstück bereithält oder braucht jemand nur Unterstützung bei der Medikamentengabe. Aber dann geht es schon los. Ist jemand da, der auch über den Tag sich kümmert, in dem Sinne auch, dass Beziehung möglich ist, dass Kontakte möglich sind, dass Teilhabe am gesellschaftlichen Leben möglich ist.
Das sind ja Faktoren, die immer wichtiger werden, die immer wichtiger auch in den Blickpunkt geraten. Herr Professor Grese, Sie leiten ja den Bereich medizinische Psychologie und medizinische Soziologie am Universitätsklinikum Erlangen. Sie versuchen herauszufinden, mit welchen Methoden kann man den Demenzerkrankten gerecht werden? Wie kann man ihre Bedürfnisse überhaupt erfassen? Wie versuchen Sie das wissenschaftlich zu ergründen, Herr Grese?
Also die Situation grundsätzlich von Menschen und Menschen mit Demenz ist natürlich vielseitig. Wir haben auf der einen Seite natürlich emotionale Bedürfnisse, wir haben soziale Bedürfnisse, das sind ja auch gerade geschildert worden, Kontakt mit anderen Menschen. Und wir wollen natürlich bestimmte Dinge tun, sei es spazieren gehen, sei es sich mit anderen Menschen unterhalten, sei es uns selber ein Getränk einschenken und diese Dinge. Also es ist das Leben mit Demenz ist natürlich genauso vielschichtig wie ohne Demenz. Und wir müssen eigentlich, wenn wir die Lebensqualität von Menschen mit Demenz uns anschauen, müssen wir auch die gesamte Breite uns angucken. Und da ist es einfach wichtig, was in dem Beispiel schön rausgekommen ist, wenn jemand mit anderen Kontakt aufnimmt. Wenn wir an der Mimik sehen, dass sich jemand freuen kann, dann sind das auf jeden Fall Kennzeichen, dass in der Situation ein Wohlbefinden vorhanden ist. Und insgesamt gesehen ist es deswegen auch so kompliziert, weil wenn sich jemand nicht so deutlich mitteilt, wenn also die Kommunikationsfähigkeit, die Sprachfähigkeit nachlässt und jemand hat zum Beispiel Schmerzen, dann kann er sie normalerweise ausdrücken, wenn er Demenz erkrankt ist, eventuell nicht mehr so gut. Und dann kann es sein, dass er unruhig wird, dass er herumwandert. Wir wissen aber eigentlich als Betrachter gar nicht, woran das liegt. Also da ist es dann ganz wichtig, dass wir uns wirklich intensiv den Menschen widmen und schauen, in welcher Situation fühlt er sich wohl und in welcher nicht, um herauszubekommen, wie wir die Situation verbessern können.
Wenn ich da vielleicht noch mal einhaken darf, ich habe vor über 10 Jahren eine Beobachtungsmethode kennengelernt, die ich auch praktiziere und die im Grunde genommen schaut, was macht eine Person und wie fühlt sie sich dabei. Also da gibt es 6 Einstufungen des Wohlbefindens und sie sitzen dann sehr lange zum Beispiel in einem Aufenthaltsraum und gucken, was machen die Menschen da. Und mit einem geschulten Auge kann man sehr gut ganz feine Unterschiede auch kennenlernen. Und dann sieht man zum Beispiel, möchte jemand jetzt noch Fensterbilder basteln oder ist es für ihn nicht wesentlich angenehmer, wenn er gemeinsam mit jemand Hochzeitsfotos anschaut oder die Katze streichelt? Oder ganz faszinierend finde ich es immer wieder, wie hoch oft noch die Bedeutung von Selbstpflege ist, ne? Dass die Fingernägel dann gefeilt werden und lackiert, dass das oft einen viel höheren Stellenwert hat, so ganz kleine alltägliche Dinge, weil man dann auch, wie Herr Kräßle gerade sagte, im Kontakt ist, da ist jemand, der sich kümmert, da ist sowas wie Nähe, wie Geborgenheit, das sind alles auch so Faktoren, die eine große Rolle spielen.
Bleibt diese Form der Aufmerksamkeit nicht oft auf der Strecke aufgrund des Zeitbudgets, manchmal auch von Angehörigen, die überfordert sind, von Pflegepersonal, das getaktete Zeiten hat, um die Betroffenen zu versorgen? Wie kann dieser Schwerpunkt, diese Aufmerksamkeit überhaupt geleistet
meinen
werden?
Meinen Sie mich oder wie?
Ja, wir können sich gerne einschalten. Herr Schärf, ist eine offene Diskussion.
Also, ich bin dafür, dass wir sowas wie einen Pflegemix organisieren, dass wir das nicht alles nur den Hauptamtlichen überlassen. Die gibt es ja auch gar nicht in beliebiger Zahl, sondern dass wir möglichst auch die Angehörigen einbeziehen, ihnen auch Mut machen, dass das noch geht. Viele sind ja erschreckt und wissen überhaupt nicht, wie man damit umgeht. Die kann man aber gewinnen und dass man dann Nachbarn gewinnt und dass man Ehrenamtliche gewinnt und dass man Angelernte gewinnt. Das ist ein buntes Drumherum gibt von Menschen, die mit dazu beitragen, dass der Betreffende sich nicht alleine fühlt, sich nicht abgeschoben fühlt, sich nicht missverstanden fühlt. Ich wollte eben noch eine zweite Sache sagen. Es ist wichtig, dass man die Biografie der demenzerkrankten Leute gut kennt. Oft kann man in der Biografie an früher zurückliegende Erfahrungen anknüpfen und plötzlich funkt es wieder, plötzlich strahlen sie. Ich habe das mit Liedersingen zum Beispiel fast überall hingekriegt. Es gibt viele, viele alte Leute, die nicht mehr reden können, aber singen können sie für ihr Leben gerne. Und dann singen sie auch und dann können sie plötzlich die Liedertexte und dann sind sie wieder da. Oder mit alten Männern habe ich erlebt, die bearbeiten ihre Kriegserlebnisse noch. Die kommen plötzlich jetzt, wo sie ganz alt sind und sie ganz dement sind und gar nichts mehr aufnehmen können, was um sie herum passiert, kommen die alten Kriegserlebnisse wieder hoch. Da muss man sich auf sie einstellen und mit ihnen zusammen versuchen, ihre Geschichte irgendwie zu bearbeiten. Dann fühlen sie sich verstanden und sind dann nicht so unglücklich und traurig. Und manche sind ja auch dann auch aggressiv, wenn sie nicht verstanden werden und wenn sie das Gefühl haben, keiner um mich herum weiß mehr, was mich wirklich bedrückt. Also dieses Reindenken in die Biografie, das habe ich gelernt, ist eine ganz wichtige Voraussetzung für das Umgehen mit demenzerkrankten Menschen.
Aber das, was Sie gerade sagen, Herr Schärf, sich darum bemühen, dass Nachbarschaften aktiv sind, dass es Ehrenamtler gibt, da gibt es ja in der Bundesrepublik gesehen insgesamt sehr viele Bestrebungen, sowohl im häuslichen Umfeld, aber auch in der stationären Pflege. Und wenn man sich mal anschaut, das Land Nordrhein-Westfalen hat ja bewusst die Landesinitiative Demenzservice initiiert und finanziert sie gemeinsam mit den Pflegekassen, um halt auch das häusliche Umfeld oder wie wir heute sagen, im Quartier die Strukturen auch so zu schaffen, damit es möglich wird, möglichst lange zu Hause zu bleiben. Und wir sehen halt auch, dass es ein sehr langwieriger Prozess ist, da Dinge auch aufzubauen. Und wenn ich sehe, was die Demenz-Service-Zentren an Aktionen auch alles machen, um eine andere, ich sag mal, Einstellung und Haltung in der Bevölkerung zu befördern, damit Angebote möglichst niedrigschwellig auch angeboten werden können. Angefangen vom Hundebesuchsdienst über Kindergartenprojekte bis ich weiß nicht wohin. Da läuft sehr viel, aber wir brauchen, finde ich, einen ganz schön langen Atem, damit es weitergeht.
Alles richtig, was Sie sagen. Alles wunderbare Beispiele, die Sie erwähnt haben, die kenne ich auch. Und ich will einfach die verstärken. Ich will einfach anderen, die das noch nicht wissen, sagen, es geht. Ihr müsst nicht weglaufen, wenn in eurer Verwandtschaft oder in eurer Nachbarschaft jemand Demenz erkrankt ist. Sondern es gibt Möglichkeiten, mit ihm zusammen, trotz seiner Demenz, wirklich Alterserfahrung zu machen. Ja. Diese Selbstverständlichkeit, die möchte ich gerne möglichst ausbreiten. Ja. Und darum finde ich diese Sendung auch wichtig, ganz viele Leute mitkriegen.
Genau, auf diese Möglichkeiten wollen wir auch im Laufe der Sendung noch weiter eingehen und sind natürlich auch gespannt auf die Erfahrungen, Ansichten unserer Hörer mit Demenzerkrankten in der Familie oder auch die stationär betreut werden. Was aber auch sonst grundsätzlich Ihre Vorstellungen sind, wie Sie vielleicht im Alter, wenn Sie möglicherweise an Demenz erkranken, was Sie da für ein Leben führen möchten. Rufen Sie uns an 00800 4464 4464, lautet unsere kostenlose Telefonnummer, oder mailen Sie uns die Adresse lebenszeit@dradio.de. Gleich nach den Nachrichten geht es weiter mit dem Thema Suche nach neuen Zugangswegen, Demenzkranke und ihre Bedürfnisse.
Komm, lieber Mai, und mache die Bäume wieder grün und lass mir an dem Bache die kleinen Veilchen blühen.
Ich halte gerade das Bilderbuch Singliesel in der Hand, ein Mitsing- und Erlebnisbuch für demenzkranke Menschen, das an ihr musikalisches Gedächtnis anknüpfen soll. Unser Thema heute in der Lebenszeit, Suche nach neuen Zugangswegen. Wie sehen die Bedürfnisse der Demenzkranken aus? Wie kann man auf sie eingehen? Singen ist schon ein wichtiges Stichwort, was gefallen ist. Solche Bücher sehen aus wie Bilderbücher, wie für Kinder oft gemacht. Es soll zum Mitsingen animieren. Außerdem gibt es haptische Fühl- und Klappelemente, wie zum Beispiel bei dieser Ausgabe mit den schönsten Frühlingsliedern. Bei dem Lied Komm lieber Mai und mache, was wir gerade gehört haben, ist ein Mädchen abgebildet, das am Fenster steht. Draußen sieht man die Reste einer Schneelandschaft und man kann ihren blonden Zopf anfassen, denn er ist aus gelbem Garn und mit einer Schleife versehen. Alles Momente, die wichtig sind, die auch Erkenntnisse aus der Demenzforschung widerspiegeln. Wie kann man Menschen wieder anregen, dass sie Erinnerungen aus ihrer Vergangenheit haben mit bestimmten Liedern? Wir haben gehört, Menschen, die sonst oft versunken sind, kaum etwas sagen, aber bei diesen Liedern wieder aufleben. Es sind Volkslieder, bei anderen sind es vielleicht andere Lieder, die sie gerne aufgreifen, mit denen sie etwas Vertrautes verbinden. Herr Scherf, Sie haben das vorhin auch schon so schön gesagt, Sie haben gesungen in Demenz-WGs mit anderen. Das sind Anklänge an die Vergangenheit, die viele Menschen wieder positiv aufnehmen. Herr Professor Gräßel vom Universitätsklinikum Erlangen, Sie haben auch gesagt, das sind Momente mit Liedern, mit anderen Mechanismen aus der Vergangenheit, mit denen man durchaus auch wissenschaftlich gesehen Leute wieder ein bisschen zurückholen kann ins Leben, in die Lebendigkeit.
Ja, das ist völlig richtig. Man sollte die Breite, die wir normalerweise im Alltag erleben, um uns geistig anzuregen, gesellschaftlich, also mit anderen etwas zusammen machen, körperlich aktiv sein und auch alltagspraktisch etwas tun, dass genau diese Palette, diese Vielfalt ist auch bei Demenzerkrankungen wichtig. Was mir allerdings aufgefallen ist, ich habe so den Eindruck, wie dieses Liederbuch, dass man den Eindruck damit vermittelt, wie wenn die Demenz wie ein Schalter ist, der umgeschaltet wird. Das ist sicher nicht der Fall. Das heißt, dieses Liederbuch ist vielleicht eher etwas für schon fortgeschrittene Stadien. Also wenn jemand, das ist ja ein relativ kontinuierlicher Prozess bei den meisten Demenzerkrankungen, dann kann das sehr gut sein, dass das auch sogar zu eher ablehnenderen Reaktionen führt. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass jemand, der jetzt 70 Jahre alt ist, zu Bill Haley Rock Around the Clock getanzt hat. Also ich wäre da vorsichtig, mit Schablonen und Kinderliedern grundsätzlich zu arbeiten. Aber was ganz wichtig ist, dass wir nicht den Eindruck vermitteln dürfen, dass Demenz wie ein Schalter ist, den ich umlege. Das wäre sehr gefährlich. Und da müssen wir uns davor hüten.
Ja, Frau Schunkrichter, ich würde noch mal ergänzen. Ich gebe Herrn Gräßle recht und würde das gerne noch mal ergänzen. Die Generation, die jetzt so 80, 85 ist oder 70, 75, die sind in einem anderen Jahrzehnt des letzten Jahrhunderts Kinder und Teenager gewesen und haben von daher ein anderes Liedgut sozusagen verinnerlicht. Und heute können sie auch mit jüngeren Demenzerkrankten in Jazzkonzerte gehen oder zu den Rolling Stones oder so. Da gebe ich ihm vollkommen recht. Aber die alten Lieder, in Anführungsstrichen, werden oft gerne gesungen, weil die Texte im Langzeitgedächtnis gut verankert sind und man den Menschen damit auch sowas wie Erfolgserlebnisse vermitteln kann, also eine gewisse Kompetenz. Sie erleben sich in dem Moment als kompetent und nicht nur als zunehmend defizitär. Also ich kann immer weniger.
Ja, ich hab ein schönes Beispiel. Ich habe eine Freundin, die ist Mitte 90 und weiß ihren Namen gar nicht mehr, meinen leider auch nicht mehr. Aber wenn ich mit der geh aus mein Herz und suche Freud singe, ich kann nur mit Mühe 4 Strophen auswendig. Da bin ich schon ganz stolz. Die singt 12 Strophen, die singt sogar Strophen, die gar nicht im Gesangbuch drinstehen. Die hat die irgendwo in ihrer Jugend gelernt, strahlt mich an, singt ihre Lieder und dann sagt sie, wer hat hier eigentlich Gedächtnisprobleme? Und ist stolz, dass sie das kann. Und ich gratuliere ihr, ich drücke sie und sage, wunderbar, dass du das geschafft hast. Also genau das kann ich bestätigen, was die beiden gesagt haben. Man muss die Leute da abholen, wo sie erreichbar sind. Und den einen kann man mit Rock'n'Roll erreichen und den anderen kann man mit Paul-Gerhardt-Liedern erreichen.
Danke für dieses schöne Beispiel. Am Telefon begrüße ich jetzt Herrn Kammermeier. Schönen guten Morgen.
Ja, ich wünsche auch einen guten Morgen in die Runde. Guten Tag.
Guten Tag. Guten Tag. Herr Kammermeier, wie gehen Sie auf das Thema Demenz zu? Welche Erfahrungen haben Sie damit?
Also ich rufe an, weil meine Mutter 77 Jahre ist und im Rahmen eines Antrags für die Pflegestufe 0 ist jetzt ein Mini-Mentaltest durchgeführt worden und da ist eine Demenz im Anfangsstadium konstatiert worden. Meine Mutter lebt noch in ihrem eigenen Haus und sind auch Mieter noch drin. Und sie ist manchmal mit dem Haus etwas überfordert und meine Schwester, meine Mutter und ich haben uns oft die Frage gestellt, bevor überhaupt diese Demenz konstatiert wurde, ob das für meine Mutter noch tragbar ist. Also ich lebe in Berlin, meine Schwester lebt noch in Bayern, nicht allzu weit von meiner Mutter entfernt. Und eigentlich hatte ich immer die persönliche Herangehensweise, dass die Aufgabe meiner Mutter, also die sich meiner Mutter stellen, sie in gewisser Weise stabilisieren. Also dass sie auch mit der alltäglichen Arbeit, dem Umgang mit den Mietern, auch dem Garten und so weiter und so fort, dass ihr das hilft. Die Frage ist, inwieweit kann man das fortführen, inwieweit ist das förderlich oder ab wann muss man sagen, nee, das ist für meine Mutter zu viel, das kann sie jetzt nicht mehr ertragen oder das kann sie nicht mehr ertragen,
Es geht mal weiter in die Runde, wie kann man zu so einer Einschätzung gelangen? Wie kann man die Fähigkeiten von Demenzerkrankten, auch ihr Bedürfnis nach Selbstständigkeit herauskriegen? Wie würden Sie im Falle jetzt zum Beispiel, Herr Gräßel, bei der 77-jährigen Mutter unseres Hörers reagieren?
Also grundsätzlich ist in seinem gewohnten Alltag aktiv zu sein eigentlich ein ganz wichtiges Element. Sobald man jemanden aus dem Gewohnten herausreißt, sobald er auch unterfordert ist, weil man darf nicht vergessen, dass wir bei Demenzerkrankungen ja auch unterfordert sein können, aber auch überfordert. Also das ganz Entscheidende ist eigentlich, es zu erreichen, dass jemand diese gewohnten Tätigkeiten, die er vielleicht gern macht, weiterführen kann. Allerdings ist es nicht unproblematisch. Man muss immer sehr sensibel schauen. Zum Beispiel, wenn jemand zunehmende Gedächtnisprobleme bekommt, kann es natürlich sein, dass man zum Beispiel irgendwas Sensibles auf dem Herd hat stehen lassen und vergisst, dass man den Herd angemacht hat. Also das ist eine zweischneidige Geschichte.
Das heißt, was können wir unserem Hörer raten? Öfter vorbeikommen, beobachten oder auch Nachbarn integrieren?
Ja. Nachbarschaftliche Hilfe, dass jemand einfach schaut, wie funktioniert das Ganze, vielleicht auch bei Dingen, die zu schwer werden, etwas unterstützend unter die Arme greift, das wäre das richtige Weg.
Oder auch ins Gespräch zu kommen. Ich meine, das ist nicht immer einfach, wenn man als Tochter oder als Sohn oder als Schwiegertochter, Schwiegersohn solche Problemlagen anspricht, aber trotzdem immer wieder ins Gespräch gehen, um zu signalisieren, wir sorgen uns auch um dich. Und dann, das ist manchmal auch nicht so ganz einfach, so Unterstützungsangebote anzuregen, aber direkt alles zu übernehmen, ist eigentlich der falsche Weg.
Ich lebe ja seit 25 Jahren in einer Mehrgenerationen-Wohngemeinschaft und wir haben uns jetzt geeinigt, dass wir einen ganz tief gestaffelten Ambulanzvertrag mit der Bremer Heimstiftung abgeschlossen haben. Mhm. Der fängt an, das sind jetzt die ersten, mit so einem Alarmknopf. Da haben die beiden, die bei uns einen Schlaganfall haben, so ein Bändchen um den Arm und da können sie drauf drücken, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Und dann geht im ganzen Haus der Alarm los und in der Zentrale. Und wenn das nicht mehr reicht, dann ist je nachdem, was wir brauchen, die Bremer Heimstiftung bereit, uns Hilfen zu organisieren, die müssen wir dann noch bezahlen. Das sind Zugehilfen, das sind Saubermachhilfen, das sind Kochhilfen, das sind Einkaufshilfen. Und irgendwann kommt dann auch mal eine Pflegehilfe, die notwendig ist. Die muss aber nicht den ganzen Tag da sein, sondern die kann vormittags eine Stunde sein oder vielleicht am Nachmittag auch noch mal eine Stunde kommen und dann ist es okay. Wenn das nicht mehr reicht, dann sind wir in der Lage mit denen, dass da wirklich bei uns jemand einzieht, der als Pflegekraft bei uns mit im Hause wohnt. Wir sind zurzeit 8, wir sind eigentlich normalerweise 10. Wir brauchen im Augenblick Platz für Enkelkinder, darum sind wir 8 gewesen. Am Schluss trauen die Heimstiftungsleute sich zu uns in diesem Haus, in dem wir leben und auch leben bleiben wollen, egal was uns passiert, trauen sich zu, uns ambulant bis zu unserem Tod zu begleiten. Und ich finde, das müsste man diesem lieben, besorgten jungen Mann, der da um seine 77-jährige Mutter Sorge hat, vermitteln, dass er sich in seiner Nachbarschaft oder in seinem Dörfchen oder in seinem Kleinstädtchen umguckt, wer macht hier eigentlich ambulant Angebote und mit denen verbündet er sich, um dann, wenn es notwendig ist, schon jemanden zu haben, der eingreifen kann. Und dann kann die Mutter, solange sie will, bleiben da, wo sie ist und alles tun, was sie sich noch zutraut.
Herr Kammermeier, haben Sie da einige Anregungen rausfiltern können für sich?
Also ich finde das sehr, sehr natürlich anregend, die Hinweise und Ratschläge der Runde. Und ich muss auch sagen, dass wir in diese Richtung auch immer schon gehen. Also wir achten darauf, dass meine Mutter regelmäßig ins Gedächtnistraining geht, in ambulantes Einrichtung für ältere Menschen. Und es kommt auch ein medizinischer Dienst, der meine Mutter täglich Medikamente vorbeibringt.
Richtig.
Diese Pflegestufe, wenn wir die erreicht haben, ist natürlich dann auch möglich, dann unter Umständen später Pflegekraft zu haben und so weiter.
Richtig.
Und so fort. Also ich denke schon, dass das ein sensibles Thema ist. Und in diese Richtung denken wir auch schon. Und ich bin eigentlich eher jetzt durch die Hinweise auch bestärkt worden und möchte mich dafür auch bedanken.
Ja. Schön, dass Sie angerufen haben. Vielen Dank. Ihnen noch einen schönen Tag, Herr Kammermeier.
Ihnen auch. Auf Wiederhören.
Wiederhören, das ist ein ganz wichtiger Hinweis gewesen, denke ich mal. Herr Gräßel, Sie wollen das noch ergänzen?
Genau, dieses Beispiel zeigt auch was ganz deutlich, dass wir, wie das auch Herr Schärf gesagt hat, Lebensformen benötigen in Zukunft, wo die Menschen weniger allein sind im Alter. Das heißt, ganz klar ist zum Beispiel, die Kinder sind ausgezogen, sind irgendwo anders. Jetzt ist ein älteres Ehepaar zusammen. Jetzt irgendeiner von beiden wird zuerst sterben. Das heißt, der andere ist dann allein. Eventuell ist er allein und bekommt kognitive, also geistige Leistungsminderungen, also im Sinne einer beginnenden Demenz. Und dann ist er ganz allein. Und das ist ein Problem. Und oft ist da auch ein großer Wohnraum dann plötzlich verfügbar. Also während, also Lebensmodelle zum Beispiel, dass eine junge Familie vielleicht in die ein junges Ehepaar in eine Einsiedlerwohnung einzieht, sodass man dann gemeinschaftlich ein bisschen vielleicht Einkaufshilfe leisten kann. Das wären ganz interessante Modelle. Nicht nur im Hinblick auf die, dass nichts passiert, sondern auch, dass jemand nicht in die Einsamkeit, in die Isolation und dann auch vielleicht in die Altersdepression stärker hineinrutscht.
Richtig. Es gibt ja auch dieses Projekt Wohnen gegen Hilfe, ne? Für Studenten, die gemeinsam dann mit Älteren zusammenwohnen und einkaufen oder auch einfach mal, dass man zusammen frühstückt und dafür kriegen sie dann günstig oder kostenfrei ein Zimmer.
Ich war jetzt in der Oberpfalz und da haben sich Gemeinden zusammengetan und überlegen nun, wie können wir eigentlich in unseren Dörfern, wo die Jungen alle nach München und nach Nürnberg ziehen, wie können wir eigentlich da den Alten, die allein geblieben sind, helfen? Und die kommen auf solche Ideen, wie sie eben unser Professor gesagt hat. Das ist für die überlebenswichtig. Und da suchen sie Hilfe, da suchen sie Anlehnungsmöglichkeiten an Beispiele, die schon laufen. Ich glaube, da ist ein großes Handlungsfeld, was wir mit den Kommunalpolitikern und mit den Angehörigen und auch mit den ambulanten Pflegekräften couragiert annehmen müssen.
Es geht also auch darum, eben vor Vereinsamung dagegen Maßnahmen zu ergreifen. Viele wollen ja aber auch gerne noch zu Hause leben. Das sind sie gewohnt, das ist die vertraute Umgebung. Und auch da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, einen Alltag zu gestalten, der wieder mehr Lebensfreude vielleicht vermitteln kann. Am Telefon begrüße ich jetzt Andreas Niepel. Er ist Präsident der Internationalen Gesellschaft Gartentherapie und Abteilungsleiter Gartentherapie der Helios Klinik Holthausen. Schönen guten Morgen, Herr Niepel.
Ja, schönen guten Morgen. Grüße Sie.
Herr Niebel, ich habe Sie gerade aus dem Garten geholt, wo Sie heute Vormittag mit Kindern und Jugendlichen, glaube ich, am Werk sind.
Ja, genau. Nebenan werden gerade eifrig eine Hollywood-Schaukel zusammengebastelt und ein paar Blumen gepflanzt.
Ansonsten haben Sie mit dem Thema Garten ja auch zu tun im Zusammenhang mit älteren, sogar auch dementen Menschen. Mit denen backern Sie im wahrsten Sinne des Wortes Gärten. Es gibt Sinnesgärten, Therapiegärten, die in den letzten Jahren immer mehr Verbreitung gefunden haben. Welchen Einfluss haben denn überhaupt Gärten, der Umgang auch mit verschiedenen Pflanzen auf das Wohlempfinden von Demenzerkrankten?
Ja, also wenn man sich mal so eine Liste gedanklich macht, wo habe ich irgendetwas zu tun mit Gärten, mit Pflanzen oder Natur, dann wird das eine gewaltig große Liste, die anfängt vom Umgraben, vom aktiv was tun, die darüber geht, dass ich persönliche Vorlieben mit Pflanzen habe, dass ich Erlebnisse mit Pflanzen habe, dass ich symbolische Beziehungen auch zu Pflanzen habe, also als Rose, als Blume der Liebe. Und wir suchen speziell jetzt für den Bereich, sagen wir mal, bei der Arbeit mit demenziell erkrankten Menschen genau diesen Punkt raus, der an der Stelle sinnvoll erscheint. Und was auch ganz interessant ist, wo Menschen mit demenziellen Erkrankungen auch häufig viel, viel besser sind als wir. Das nutzen wir dann therapeutisch. Also sie sind zum Beispiel viel, viel besser, noch wenn es um Erfahrung geht. Also wie viel ältere Patienten habe ich schon gehabt, die mir sagen, wie ich Bohnen zu stecken habe. Die unglaubliche Erfahrung darin haben, wie Erbsen besser wachsen. Sie sind häufig viel, viel besser auch darin, in der emotionalen Verbindung zu pflanzen. Also während wir das Ganze doch immer häufig sehr praktisch und kognitiv angehen, entdecken wir gerade bei Menschen dort also eine ganz, ganz innige, tiefe Verbundenheit. Und das ist erstmal toll, das ist eine große Ressource, diese emotionale Verbundenheit. Und sie sind natürlich viel besser oder viel voller, wenn es darum geht, welche Verbindung haben sie denn mit Pflanzen. Also was hat ein 4-Jähriger oder ein 40-Jähriger oder ein 80-Jähriger beispielsweise mit Rosen erlebt? Was kann er damit verbinden? Das ist ganz spannend und das setzen wir einfach ein, um so ein Stückchen Normalität auch wieder zu erreichen.
Können Sie denn auch noch an Demenzerkrankte damit erreichen, die nicht mehr so beweglich sind, vielleicht sogar schon bettlägerig sind? Man muss da wahrscheinlich auch abstufen.
Ja, also die meisten Gartentherapien mit Menschen mit Demenz finden auch häufig gar nicht mal mehr im Garten statt, sondern sogar in den Wohnbereichen, in denen wir einfach das Schöne dorthin bringen. Das hat ja auch einen Wert. Wir fangen eigentlich immer dort an mit dem, was jemand kann. Und das fängt damit an, dass wir Pflanzen mitbringen. Und das kann erstmal jeder. Jeder kann Pflanze, um es mal so einfach zu sagen. Hat irgendetwas dazu zu sagen. Und wenn es eine emotionale Reaktion ist, ein Lächeln, er mag den Duft und so weiter, an der Stelle kann jeder mit. Das kann man dann natürlich ein bisschen steigern, indem man in der nächsten Stufe versucht, über Erlebnisse zu sprechen. Diese Woche habe ich Spitzwegerich mitgehabt auf der Station und das dauert keine 5 Minuten. Da erzählen gerade die Älteren, die haben wir nach dem Krieg sammeln müssen, das waren Heilpflanzen und so weiter. Das ist so die zweite Stufe, dass jemand seine Erlebnisse einbringt, dass er was erzählen kann. Und die nächste Stufe kann dann sein, dass man kleine, einfache Tätigkeiten macht. Also aus dem Spitzwegerich haben wir eine Spitzwegerich-Sirup gemacht. Und das kann theoretisch auch bis zum Gärtnern gehen, muss aber nicht. Bestimmend dafür, was wir so machen, sind die Fähigkeiten und die Bedürfnisse einfach des Klienten und nicht das, was ich mir jetzt gerade vorgestellt habe, wie Gartentherapie aussehen soll.
Das heißt, Sie müssen ganz flexibel reagieren auf die Betroffenen. Ist die Nachfrage groß nach so einer Form von Gartentherapie?
Ja, also wir haben ja, jetzt nehmen wir mal die stationäre Altenhilfe, eigentlich den großen Vorteil, dass die, jetzt sage ich mal wieder das böse Wort, Therapieräume eigentlich vorhanden sind. Ganz, ganz viele Altenheime haben Gärten, haben Außengelände, haben sie auch ganz feierlich eröffnet, jetzt mit neuem, ich sag mal das schlimme Wort, Demenzgarten und so weiter. Das Problem ist, dass man dadurch einfach noch nicht sichergestellt hat, dass der Bewohner da auch was von hat. Das ist, als wenn sie sich ein Klavier anschaffen, dadurch haben sie auch noch keine Musiktherapie, sie müssen irgendwas damit machen. Und im Augenblick erleben wir, auch gefördert durch das KDA ganz stark, die dahinter stehen, dass wir uns mit den Einrichtungen darüber Gedanken machen, wie können wir es denn erreichen, dass auch ein Mensch mit einer durchaus schweren Beeinträchtigung eben, sagen wir mal, dieses Grundrecht auf Naturzugang denn bekommt. Und dafür braucht es dann eben sehr, sehr angepasste Maßnahmen.
Maßnahmen, die auch einen nachgewiesenen Erfolg haben? Wird das auch wissenschaftlich untersucht?
Ja, also wissenschaftliche Untersuchungen gibt es mehr in den angloamerikanischen Ländern, vor allem in den USA. Dort hat man schon sehr, sehr häufig untersucht. Die haben eben nicht diese Methode des Dementia Care Mappings, sondern die haben andere Methoden, konnten aber durchaus nachweisen, dass die Wohlfühlwerte und steigen, dass negative Effekte wie die Aggression, Agitiertheit zurückgehen. Und wir erleben es in den Einheiten eigentlich immer an den Reaktionen. Also auch ein Mensch, der sich eben nicht adäquat über Sprache äußern kann, kommuniziert ja noch über Gestik, über Mimik, über die Augen. Und wir erleben es immer wieder, dass wir dort jemanden wirklich dort abholen bei dem, was er kann. Er kann Pflanze.
Und Sie zeigen ihm neue Zugangswege zu Pflanzen, wecken das Interesse für Gärten. Herr Niepel, kann man auch das neu entdecken? Vielleicht haben Leute früher gar keinen Garten gehabt, haben gar keinen Kontakt mit Pflanzen gehabt. Ist das denn trotzdem noch ein Weg?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil es so in zwei Richtungen geht. Also das eine ist die Antwort mit Nein, das andere die mit Ja. Die mit Ja ist die in ganz bestimmten Bereichen. Wir haben jetzt zum Beispiel, das ist ein Bereich, über den man zukünftig mehr nachdenken muss, berentete Menschen mit geistiger Behinderung, die in einem institutionellen Umfeld aufgewachsen sind. Auch da fangen wir jetzt mit Gartenkonzepten an, eben genau aus dem Grund, weil wir sagen, da ist man noch in der Lage, was Neues zu lernen. Das ist so ähnlich, wie man immer sagt, ab einem bestimmten Alter fängt man an zu golfen, weil man da immer noch besser werden kann. Und das ist bei Gärtnern auch so. Und das ist natürlich auch was Spannendes, neue Kompetenzen zu erwerben, auf einer relativ einfachen Möglichkeit. Das ist diese Ja-Antwort. Die Nein ist die, ich behaupte, jeder Mensch hat irgendeine Beziehung zur Natur, zu Pflanzen und Gärten. Und es ist natürlich unsere Aufgabe zu gucken, welche das ist. Das wird sich auch wandeln. Also wenn die Bewohnerschaft in 20 Jahren anders aussieht, werden es vielleicht andere Pflanzen, andere Gartenerlebnisse sein. Aber einen Zugang zu Garten hat jeder. Wenn ich das vielleicht nochmal sagen darf, ich schreibe seit einiger Zeit Gartengeschichten meiner Patienten. Aber ich frage sie einfach, was ist so das schönste Erlebnis oder was ist prägend und können sie sich erinnern mit Gärten? Und es sind interessanterweise immer positive Erinnerungen. Wirklich, ich habe noch keine negative, könnte ja auch sein. Und es sind immer Geschichten, die drehen sich um Opas Garten und um Erdbeeren. Das wiederholt sich wie ein ständiges Thema.
Vielleicht veröffentlichen Sie irgendwann mal diese Gartengeschichten. Wir dürfen gespannt sein. Vielen Dank, Andreas Niepel, für diesen Einblick in die Gartentherapie, die zunehmend auch für Demenz Erkrankte eingesetzt wird. Garten, haben wir gehört, das ist ganz wichtig. Haptische Möglichkeiten, Anknüpfungspunkte an die Vergangenheit. Das sind Sachen, die man auch versucht umzusetzen in verschiedenen Projekten. In den Niederlanden, in der Nähe von Amsterdam, ist in Weesp ein dementen Wohnviertel entstanden. De Hoge Weg heißt es. Davon haben Sie möglicherweise gehört. Aus ganz Europa kommen Fachbesucher, weil es im Stil einer Gartenstadt gebaut wurde und internationale Preise auch bekommen hat für die Pflegearchitektur. Es macht von sich reden, weil die Bewohner in Hausgemeinschaften zusammenleben, die sich an 7 verschiedenen Lebensstilen orientieren. Es gibt so den handwerklichen, da haben die Betroffenen eine Werkbank. Es gibt so häusliche, dann gibt es etwas gehobene mit Kronleuter, welche, die mehr so den christlichen Lebensstil pflegen. Andere sind indonesisch geprägt oder auch mit kulturellen Angeboten. Die Bewohner kaufen im Supermarkt auf dem Gelände selber ihr Essen ein und können sogar auch mit Knöpfen bezahlen. Es ist eine eigene Welt, eine Art Demenzdorf, das ohne verschlossene Türen auskommt, das vielfach auf Begeisterung stößt, aber auch als Ghetto kritisiert wird. Also man versucht neue Wohnformen, Lebensformen, auch Aspekte wie jetzt Gartentherapie und andere einzubeziehen in neue Formen, die den Demenzerkrankten vielleicht gerechter werden. Herr Professor Gräse, was halten Sie davon? Ist das ein neuer Weg, mit dem man für die Zukunft rechnen kann?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es ein Fortschritt ist, weil hier eine Vielseitigkeit der Anregung möglich ist. Und es gibt ja nicht nur in USA Forschung zu diesen Fähigkeiten erhaltenden Therapieformen. Also wir in Erlangen haben ja auch die Ressourcen erhaltenden Therapie erforscht. Wichtig scheint mir erstens zu sein, dass wir nicht zu einseitig werden. Weil normalerweise ist Gartentherapie zum Beispiel ein wunderbares Beispiel, wie man ein Altgedächtnis an biografisches Gedächtnis anknüpfen kann. Aber wir sollten auch überlegen, dass der Mensch eben vielseitig ist. Also ich würde noch mal die 3-4 Bereiche nennen wollen. Also wir brauchen alltagspraktische Dinge, das haben wir gerade gehört. Wir brauchen aber motorische Dinge, Aspekte, auch feinmotorische, sei es Tischkicker spielen zum Beispiel, nur als ein Beispiel. Also Feinmotorik. Wir brauchen aber auch geistige Anregung. Das kann im Gespräch sein, das kann aber auch sein, indem man zum Beispiel gemeinsam ein Tischspiel spielt, ein einfaches, oder diese Dinge und die Geselligkeit. Also diese 4 Komponenten sollten in der Anregung eigentlich immer vorhanden sein.
Ich kenne dieses niederländische Projekt, ich halte gar nichts davon. Darf ich das mal
ja,
sagen?
Ja, natürlich, Widerspruch erwünscht.
Weil Das ist eine Sondereinrichtung. Die ist zwar wunderbar architektonisch hergestellt und alles ganz toll, aber das ist genau das Gegenteil von dem, was ich beobachte, was alte Leute Menschen wünschen. Die wollen nämlich da alt werden, wo sie zu Hause sind. Die wollen nicht über 20, 30, 50, 100 Kilometer verfrachtet werden in eine völlig fremde Welt, wenn die noch so schön architektonisch ist, transportiert werden. Ich rege dazu an, dass wir nicht solche großartigen und dann noch öffentlich finanzierten Großeinrichtungen machen, sondern dass wir den Dörfern und den kleinen Stadtgemeinden und den Nachbarschaften, dass wir ihnen Mut machen und sagen, macht das für eure Nachbarschaft, macht das für euer Dorf. Guckt euch bei euch im Dorf um, ob ihr da ein leerstehendes Haus habt. Die gibt es ja. Und dass ihr das gemeinsam nutzt, damit die nun so eine Hilfe brauchen, nicht 30, 40, 50, 100 Kilometer weg transportiert werden, sondern dass die um die Nachbarschaft umziehen, dass sie von einem Haus in das andere umziehen. Und wenn sie dann nochmal vor die Tür gehen und gucken, dann treffen sie vielleicht alte Schulkameraden oder alte Freunde und dann spricht sie jemand an. Oder wenn sie dann vielleicht den Weg verloren haben, dann meldet sich an und sagt, Frau Meyer-Dierks, darf ich Sie nach Hause bringen? Komm, ich bringe Sie mit nach Hause. Also ich plädiere mit allen meinen Talenten dafür, dass wir das in den vertrauten, gewachsenen Nachbarschaften machen, dass wir uns nicht eine noch so schön architektonisch hergerichtete Sonderwelt für Demenzerkrankte fantasieren, sondern dass wir die lieben Erkrankten in unserer Mitte.
Sprechen wir gleich noch weiter drüber, Herr Schärf. Genug Gesprächsstoff. Gleich nach den Nachrichten hören wir uns wieder in der Lebenszeit.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Und wir beschäftigen uns noch bis 11.30 Uhr weiter mit der Suche nach neuen Zugangswegen, Demenzkranke und ihre Bedürfnisse mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Und wir diskutieren weiter mit Experten über neue Ansätze im Umgang mit Demenzkranken. Wir haben auch schon gehört von Ihren Erfahrungen, von Ihren Ansichten und sind weiterhin gespannt. Sie können uns kostenfrei anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie können uns eine E-Mail schicken. Die Adresse lautet lebenszeit@dradio.de. Ich nenne Ihnen noch kurz unsere Studiogäste, mit denen wir schon gesprochen haben, die auch weiter dabei sind. Gerlinde Strunk-Richter vom Kuratorium Deutscher Altershilfe, Professor Elmar Gräßel, Leiter des Bereichs Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie am Universitätsklinikum Erlangen und zugeschaltet in Bremen Dr. Henning Schärf, ehemaliger Bremer Bürgermeister und Autor verschiedener Bücher, die sich mit dem Alter beschäftigen. Wir haben schon gehört, wir haben Erfahrungen gehört von Demenz-WGs, die Sie gemacht haben. Sehr positive Erfahrungen offensichtlich, Herr Schärf. Da kommen natürlich auch Fragen von unseren Hörern, die sagen, wo finde ich denn überhaupt Anlaufstellen? Woher weiß ich denn, dass es irgendwo eine Demenz-WG gibt? Und sind alle Demenz-WGs gleich? Wie kann man sich da einstellen? Was gibt es für Zahlen? Herr Gräßel, kann man sagen, es gibt ja eine gute Verteilung oder wie kann man sich die Anzahl vorstellen dieser Lebensform?
Also Demenz-WGs sind deutschlandweit ganz unterschiedlich häufig anzutreffen. Die Vorreiterstadt wäre Berlin, da ging das schon relativ früh los. Da haben wir, glaube ich, zurzeit etwa 350 Demenz-WGs. Aber es gibt natürlich ländliche Regionen, wo Sie da noch kaum eine finden.
Wie kann man sich da schlau machen? Wie kann ich mich informieren zum Beispiel? Frau Strunk-Richter, was gibt es da für Möglichkeiten oder auch für eine Vielfalt?
Ja, das Internet ist heutzutage natürlich immer eine Adresse, um sich zu informieren. Es gibt in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel einen Landesverband, der nennt sich WIG, Wohnen in Gemeinschaft. Da kann man sich informieren, welche Wohngemeinschaften, welche Wohngruppen gibt es. Und dann genau im Grunde genommen, wie es nicht das Alten- und Pflegeheim gibt, gibt es auch nicht die Wohngruppe für Menschen mit Demenz. Sie sind oft in sehr unterschiedlicher Trägerschaft. Manchmal sind es Angehörige, die sich zusammengeschlossen haben, die eine in Anführungsstrichen ganz normale Wohnung anmieten, in der dann zwischen 4 bis 12 Personen leben, wo ein ambulanter Pflegedienst zugebucht wird, wenn ich das mal so funktional ausdrücken darf, und die jemand beschäftigen, der über den Tag, sagen wir mal, mit den Menschen lebt und mit ihnen den Tag gestaltet. Bis hin, dass Wohngruppen von ambulanten Pflegediensten sozusagen initiiert werden. Aber ich glaube, Herr Gräsel wollte da noch sich einschalten.
Was ganz wichtig ist, auch einfach Angehörigenberatung stellen. Ja. Das haben wir in Deutschland flächendeckend. Das kann in Pflegestützpunkten sein, wo es keine Pflegestützpunkte gibt, kann man im Telefonbuch in Welle unter A Angehörigenberatung oder die Alzheimer-Gesellschaften, sowohl die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft hat ein Infotelefon, auch regionale Alzheimer-Gesellschaften. Und da kann ich mich nicht nur nach Demenz-WGs, sondern auch nach anderen Entlastungsangeboten für Menschen und Angehörige von Demenzen informieren. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass sich also eigentlich alle trauen sollten, hier von sich aus einen Kontakt aufzubauen. Denn da kann man ganz viele Tipps, nicht nur zu Wohngemeinschaften, sondern auch zu anderen Entlastungsangeboten, wie stundenweise ehrenamtliche Helferinnen und Helfer zum Beispiel, die nach Hause kommen und andere Angebote erfragen.
Angebote, die natürlich auch ihren Preis haben. Unsere Hörer weisen uns natürlich auch darauf hin, Frau Lüdicke hat uns eine E-Mail geschrieben, der finanzielle Aspekt muss natürlich auch berücksichtigt werden. Können jetzige und zukünftige Armutsrenten noch eine solche Form der Demenzbetreuung überhaupt ermöglichen? Wie sieht es damit aus, Frau Strunk-Richter? Ist das jetzt eine Generation, die vielleicht noch sich so etwas leisten kann, aber in Zukunft, dass ja, Utopie ist?
Ich meine, einmal ist es ja momentan so, wir haben die Pflegeversicherung, über die eine Pflegestufe beantragt werden kann. Und die Bewilligung hängt natürlich von der jeweiligen Situation ab. Pflegestufe 0, 1, 2 und 3. Es gibt die zusätzlichen Betreuungsleistungen, für die man in bestimmten Alltagskompetenzen eingegrenzt sein muss, eingeschränkt sein muss. Also da gibt es einmal finanzielle Möglichkeiten. Dann wird natürlich die eigene finanzielle Situation herangezogen. Solange ich Vermögen habe, ist das auch für die Alterssituation auszugeben. Es gibt dann aber auch über andere Möglichkeiten wie Hilfe zur Pflege. Aber generell ist es schon so, wenn ich pflegebedürftig bin, hat das seinen Preis. Und auch eine ambulant betreute Wohngruppe kostet. Man kriegt das alles nicht zum Nulltarif. Es gibt aber auch die sogenannten niedrigschwelligen Unterstützungsangebote, die, ich sag mal, für kleines Geld in die Haushalte kommen, mit jemandem spazieren gehen, singen, je nachdem, was die Person dann auch gerne hätte.
Und da wäre es auch sinnvoll, dass sich eigentlich alle Angehörigen rechtzeitig an eine Beratungsstelle wenden, weil es gibt ja seit dem 1.1. diesen Jahres eine günstigere Situation für Menschen mit Demenzerkrankungen, weil diese Pflegestufe 0 setzt nicht mehr voraus, dass man einen körperlichen Hilfebedarf hat. Und das wissen viele Betroffene und viele Angehörige noch nicht. Und deswegen einfach da frühzeitig Rat suchen und vielleicht diese Pflegestufe zusammen mit einer Unterstützung von der Beratungsstelle beantragen.
Ja. Was das Finanzieren angeht. Ich beklage, dass immer noch 2/3 der Mittel aus der Pflegeversicherung für stationäre Angebote ausgegeben werden und ein knappes Drittel nur für Ambulanz. Obwohl alle erklären, Ambulanz kommt vor stationär. Da gibt es ein Missverhältnis zwischen den Erklärungen und der Praxis. Ich bin dafür, dass wir wirklich sorgfältig daran arbeiten, dass mehr Mittel aus der Pflegeversicherung in die Ambulanz, in die Dienste, die Ambulanz angeboten werden, hineingesteuert werden. Und natürlich hilft, wenn das wirklich organisiert ist, wenn da wirklich jemand das einfordert und sagt, ich bin der Ambulante, der hier nun unterwegs ist und ich sorge dafür, dass meine Leute ihre Ansprüche gegenüber der Pflegekasse und gegenüber der Krankenversicherung auch durchsetzen können. Also diese Kombination, die finde ich tröstlich, wenn also sich ambulante Pflegedienste gleichermaßen einsetzen für das Realisieren der Finanzierung, die ja notwendig ist.
Finanzierung ist wichtig, aber auch Vorsorge. Wir haben einen Hörer aus Mannheim, der uns angerufen hat. Er schreibt selber, Demenz wird meine Zukunft sein. Vor 2 Jahren hatte er einen Schlaganfall in der Straßenbahn. Was kann ich tun, um diese Krankheit aufzuhalten? Die Angst ist groß, an Demenz zu erkranken bei vielen Menschen. Es existieren auch ziemlich viele Schreckensbilder. In den Medien denkt man, oh nein, dement werden möchte ich nie. Das muss ein schreckliches Schicksal sein. Herr Gräsel, gibt es denn irgendwelche Lebensweisen, irgendein Verhalten, wo ich sagen kann, das ist eine Form von Demenzprophylaxe?
Also Prophylaxe, das heißt, bevor überhaupt Demenzsymptome oder ein diesartiger Prozess angestoßen wird, endgültig aufhalten, nach jetzigen Erkenntnissen wissen wir nicht, wie man das machen kann. Das ist ganz klar. Es gibt keinen endgültigen Stopp. Aber Das Aber ist ganz wichtig. Es gibt Möglichkeiten einer aktiven Lebensführung, die das im Durchschnitt erreichen können, dass die Symptome später eintreten. Das ist interessant, dass das dieselbe Aktivität ist, die auch in frühen Stadien dann auch das Verzögern hilft. Nämlich einmal vermeiden verschiedener ungünstiger Stoffe für unser Gehirn. Nicht nur das Alkohol, es gibt auch andere Dinge, die ungünstig sind.
Was ist noch ungünstig für unser Gehirn?
Zum Beispiel Zigarettenrauchen.
Ja, das wissen vielleicht auch viele.
Es ist wichtig, dass wir motorisch aktiv bleiben, also körperlich aktiv bleiben. Wir müssen im Alltag aktiv sein. Also wenn wir zum Beispiel aus dem Berufsleben ausscheiden, dann trotzdem zum Beispiel ehrenamtlich oder sonst wie aktiv bleiben. Dann meinetwegen auch geistig aktiv sein, Deutschlandfunk hören und sonstige Dinge. Aber die Vielfalt dieser Aktivitäten in der Breite, das ist es. Wenn ich das lebenslang mache, habe ich eine gute Chance, entweder es nicht zu erleben, eine Demenzerkrankung, oder sie deutlich hinauszuzögern.
Das heißt ja auch anzuknüpfen vielleicht an Verhaltensweisen oder die beizubehalten, die man auch sonst in jungen Jahren schon hat. Das Interesse für Kunst und Kultur, das bei vielen verbreitet ist. Man denkt, dieses Kapitel kann man vergessen, wenn man an Demenz erkrankt ist. Viele denken, aber eigentlich ist es weit gefehlt. Für viele war ja früher lange Zeit auch diese kulturelle Teilhabe selbstverständlich. Ein Museums- oder Theaterbesuch, ein Konzert. Inzwischen gibt es Projekte und Initiativen, die genau daran anknüpfen wollen, spezielle Angebote anbieten für an Demenz erkrankte, um ihnen eine schöne Zeit und auch mehr Lebensqualität zu bieten. Der Verein Dementia and Art hat sich genau das auf seine Fahnen geschrieben. Ein Pilotprojekt ist das in Nordrhein-Westfalen. Was sich konkret dahinter birgt, kann uns jetzt Jochen Schmork-Langer erzählen, den ich nun am Telefon begrüße. Schönen guten Morgen, Herr Schmork-Langer.
Guten Morgen.
Herr Schmork-Langer, wie versuchen Sie denn, demente Menschen wieder am kulturellen Leben teilhaben zu lassen?
Ja, das geschieht vor allen Dingen, indem wir genau abgestimmte Angebote machen. Wir gehen in diesem Pilotprojekt besonders erst einmal an die Institutionen der sogenannten Hochkultur, Museen, Musikhäuser, Oper, Kino aber auch, und versuchen dann das, was man bisher an kultureller Teilhabe selbst erlebt hat, ein Museumsbesuch, ein Konzertbesuch, ein Theaterabo, von den Bedingungen und von der Barrierefreiheit so zu gestalten, dass es für Menschen mit Demenz passt.
Das heißt konkret, wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das heißt konkret, wenn ich eine Museumsführung nehme, wir bieten zum Beispiel Museumsführungen in einem historischen Museum, an einem Stadtmuseum oder auch in einem klassischen Kunstmuseum. Die Museumslinie, die Führungslinie, die dabei angeboten wird für Menschen mit Demenz, ist darauf ausgerichtet, dass die Objekte, die gezeigt werden, so beschaffen sind, dass sie an die Erinnerungen und an die Ressourcen von Menschen mit Demenz versuchen anzuknüpfen. Und wir merken dann, dass das in der Regel auch gelingt und dass darüber dann mit den Menschen selbst oder aber auch später im Kontext mit Begleitern und Angehörigen wieder ein Gespräch möglich ist.
Sind Sie dabei auf die Museen, Theater oder Konzerteinrichtungen zugegangen? Oder wie offen ist man da für so eine Herausforderung? Das ist ja auch für die Macher wahrscheinlich eine große Umstellung.
Ja, also wir haben fast durchweg offene Türen vorgefunden. Ich glaube, dass die Kulturinstitutionen vielfach bereit sind, ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen, nämlich Kultur für alle zu machen. Und dazu gehören auch Menschen mit Demenz. Und ich denke, dass unsere Schwierigkeit, die wir versuchen, auf dem Wege dieses Pilotprojektes auch ein wenig zu mildern, ist, dass die beiden Bereiche, nämlich Pflege, Betreuung, Demenz und Kultur, miteinander vernetzt werden müssen. Das heißt, die wissen oft nichts voneinander und wir verstehen uns ein bisschen als Mittler.
Als Mittler für einen Konzertbesuch, für eine Museumsführung, wo ich wieder vielleicht ein Erlebnis habe, was ich früher auch schon hatte, was mir ein positives Gefühl gibt. Aber wie weiß man, was die Betroffenen aufnehmen können?
Ich habe auch jahrelang mit Menschen mit Demenz zusammengearbeitet und sie betreut. Ich habe also eine ungefähre Vorstellung davon, was man ihnen zumuten darf, zumuten kann. Und meine Erfahrung im Bereich Museum oder Musik ist dann, dass oftmals unmittelbare Emotionen sichtbar sind. Dass ein Museumsbesuch, dass ein Konzert in den Rahmenbedingungen, die wir dann mit dem Kulturpartner ausgemacht haben und organisiert haben, als eine schöne Zeit angesehen wird. Das ist das, was wir ermöglichen wollen. Eine schöne Zeit für Menschen mit Demenz und wenn möglich auch für ihre Angehörigen.
Wie nachhaltig ist denn so ein Konzertbesuch, so eine Museumsführung? Lässt sich so eine Erfahrung wiederholen oder in irgendeiner Form auch in den Alltag integrieren?
Ja, ich kann mir das so vorstellen und wir versuchen auch darauf hinzuarbeiten, dass zum Beispiel bei einem Konzert ja das Musikerlebnis zu Hause oder in der Einrichtung wiederholt werden kann, ja, indem man die Musik noch einmal auflegt, indem man über das Konzert spricht und indem man zum Beispiel über alte Konzert- und Musikerfahrungen versucht, wieder ins Gespräch zu kommen. Wann war es das erste Mal, dass man das und das Konzerthaus besucht hat? Und bei einem Museum ist es ähnlich. Wir versuchen, Bilder mitzugeben von den Objekten, die angeschaut und besprochen wurden. Und darüber haben wir auch die Rückmeldung, dass dann vielfach hinterher auch immer wieder die Erinnerung daran möglich ist. Das betrifft übrigens auch Menschen, die in der Betreuung oder Pflege arbeiten, dass es für die natürlich dann auch eine zusätzliche Möglichkeit gibt, ihre zu Betreuenden darauf dann wieder anzusprechen.
Ja, herzlichen Dank, Jochen Schmauk-Langer vom Vorstand des Vereins Die Menschheit und Art, kulturelle Teilhabe für Ältere und besonders für Menschen mit Demenz. Eine Form, die vielleicht zunehmend Ausbreitung findet, sicher ein neuer Zugangsweg für Demenzkranke und ihre Bedürfnisse.
Kann ich was dazu sagen?
Ja, Herr Scherf, ergänzen Sie.
Ich bin mehr dafür, dass wir sie nicht nur zu konsumieren mitnehmen, sondern dass wir sie zum Selbstmachen anregen. Ich habe wunderbare Bilder zum Beispiel erlebt, wie die von demenzerkrankten Menschen selber gemalt worden sind und dann ausgestellt worden sind. Wir haben eine der größten Ausstellungserfolge in Bremen in der Kulturkirche mit großen Bildern von demenzerkrankten Leuten, die dann auch mit abstrakten Picassos und anderen gemischt worden sind und wo man merkte, die sind schöpferisch tätig, die können was, die bringen noch aus was zum Ausdruck, was wunderbar ist. Ich kenne einen alten demenzerkrankten Pfarrer, der hat erst, als er dement wurde, hat er erst entdeckt, dass er malen kann und er hat wunderbare Geschichten gemalt. Also ich bin dafür, dass man sie auch zum Mitmachen macht. Ich habe einen alten Freund leider verloren inzwischen, hochgradig dement, den musste man mit ganz großer Geduld dazu bringen, dass er wieder ans Klavier ging. Und wenn er dann mal am Klavier saß, dann fielen ihm die alten Dinge ein, dann fing er sogar an zu singen. Das war das Schönste für ihn, was man ihm organisieren konnte, dass er plötzlich selber Musik produzierte und merkte, dass die anderen ihn beklatschten und ihn begeistert zujubelten. Also verstehen Sie, was ich meine?
Ja, neue Fähigkeiten, die dann auch manchmal wieder zum Vorschein kommen in diesem Stadium.
Ja, und zwar reizvoll und sehr, sehr spannend. Also man muss nicht immer mit diesem mitleidigen Ton das Ganze machen. Das stört mich auch an dieser Sendung. Sie haben immer so einen Trauerton in der Stimme. Es ist ein Leben, über das wir reden. Und Leben hat was mit ganz bunten Farben zu tun und mit ganz viel Rückmeldung. Ich habe Freunde gefunden. Ich habe Leute gefunden, die in der Demenz kommunizieren gelernt haben. Der Gunther Sachs, der sich erschossen hat, als er hörte, dass er dement wurde, der hatte überhaupt keine Ahnung davon, was für Chancen einem sich eröffnen, wenn man diese Zeit annimmt und Freunde hat, die mit einem das zusammenleben.
Einen Trauerton wollen wir hier wirklich nicht kultivieren, Herr Scherf. Ich denke, wir haben die Licht- und Schattenseiten hier versucht, ein bisschen darzustellen und auch viele Möglichkeiten, neue Möglichkeiten. Und am Telefon begrüße ich jetzt Vivian Schmidt-Neuer aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Herr Frau Schmidt-Neuerburg, Sie sind, haben auch Kontakt mit Pflegebedürftigen, mit Demenzerkrankten?
Ja, richtig. Und zwar über meine Großmutter, die jetzt seit bald 2 Jahren in einem Pflegeheim lebt und die sich also da auch einigermaßen gut integriert hat, selbst zwar nicht stark dement demenzkrank ist, aber natürlich in ihrer Umgebung sehr viele Demenzkranke eben hat. Und meine Erfahrungen beziehen sich vor allen Dingen auch auf den Umgang von meinen Kindern mit meiner Großmutter. Also meine Kinder sind jetzt 5 Jahre alt. Vor 2 Jahren waren sie eben dann 3, als meine Großmutter ins Heim kam. Wir haben meine Großmutter vorher natürlich bei sich zu Hause besucht und die kennen sie auch sehr gut. Und für mich war damals so eine Überlegung, na, nimmst du die beiden eigentlich mit, die 3-Jährigen, in diese recht schwierige Umgebung, wo es natürlich dann auch Bewohner gibt, die wirklich apathisch nur im Rollstuhl, Pflegestuhl sitzen und vor sich hin brabbeln. Und man kann ja nicht sagen, wir gehen jetzt die Oma mal besuchen und guckt euch die anderen gar nicht an. Also ich war dann auch relativ, sagen wir mal, von Zweifeln angekränkt und habe dann aber gesagt, ich möchte ja, dass Sie Ihre Großmutter sehen, Ihre Urgroßmutter. Habe sie mitgenommen und war unheimlich positiv überrascht über den sehr, sehr offenen Umgang meiner beiden, das sind Zwillinge, mit nicht nur meiner Großmutter, ihrer Urgroßmutter, die kannten sie ja, sondern auch mit den anderen Bewohnern. Die sind also ganz offen auf die Leute zugegangen, haben geguckt, was machen die da, was können die, haben die auch angesprochen, warum machst du das? Und manchmal haben sie Antworten bekommen, manchmal nicht. Wir haben das dann nachher noch besprochen und geklärt. Seitdem ist es also, wenn wir meine Großmutter besuchen, die eben leider, wir sind in Berlin, sie wohnt im Ruhrgebiet, relativ weit weg ist, das ist also immer etwas konzentrierter, dann sind wir für eine Woche da und sind dann fast täglich bei ihr. Das ist also dann immer geballt, dann wird es zwischendurch bei meinen Kindern wieder aufbereitet. Und meine Großmutter genießt diese Zeit also sehr, sehr und eben nicht nur sie, sondern auch alle anderen Bewohner im Heim. Die genießen es, wenn diese beiden quirligen, wuseligen, jungen Leben in dieses Heim kommen und viel aufmischen. Nehmen sich zum Beispiel was zum Malen mit, sitzen im Gemeinschaftsraum und drücken einfach einem, der da zuguckt, den Stift in die Hand und sagen, mal doch auch mal was. Und während, da kann ich mich dem Herrn Scharf nur anschließen, während vielleicht viele andere das den Bewohnern da gar nicht mehr zutrauen würden, so trauen sich die Bewohner das aber dann doch selbst zu, nehmen den Stift und malen. Und es kommen wunderschöne Sachen dabei raus in dem Zusammenspiel von Kind und altem Menschen, egal ob das jetzt beim Singen ist oder beim Malen oder beim also Fühlspielen in Vogelsand sollen Gegenstände erraten werden, die lachen zusammen. Eben die Kinder mit ihnen eigentlich wildfremden Personen, zu denen sie aber einen unheimlichen Draht aufbauen. Weil sie merken, die sind in gewisser Weise hilfsbedürftig. Sie sind bereit, diese Hilfe ganz kompromisslos zu geben und auch nicht nachzufragen, was kriege ich denn jetzt zurück? Ja, also das, diese Unbeschwertheit, die die beiden eben haben im Umgang mit den alten Leuten, die ist einfach unheimlich schön. Und ich frage mich jetzt, und das ist ein Gedanke, den ich in die Sendung vielleicht noch mit einbringen wollte, ob man da nicht vielleicht auch Anregungen schaffen kann, dieses Pflegeheim, das ist zum Beispiel in direkter Nachbarschaft zu einem Kindergarten, ob man nicht die Eltern von Kindergartenkindern anspricht und sagt, haben Sie was dagegen, würden Sie gerne mitmachen, wenn wir mit, ich weiß nicht, 4, 5 Kindergartenkindern, die das gerne machen würden, alle 2 Wochen für einen Vormittag in den Gemeinschaftsraum von dem Pflegeheim, Altenheim kommen und mit den alten Leuten eben spielen.
Richtig. Dass man
das zu so einer
machen
festen
das.
Institution macht.
Sie kriegen Unterstützung von Herrn Scherf und sicher auch von ganz vielen anderen, die diese Ideen aufgreifen. Und das passiert ja auch schon an ganz vielen Stellen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Schmidt-Neuerburg, für diese Eindrücke und diese Erfahrungen, die Sie gemacht haben. Frau Strunk-Richter, Sie wollten darauf eingehen.
Ja, im Moment weiß ich gar nicht mehr, auf welche der vielen Fragen ich noch eingehen wollte, weil noch so vieles im Grunde genommen offen ist. Einmal möchte ich noch mal was zu Herrn Scherf sagen. Mehr Aktivität. Durch meine über 10 Jahre Erfahrung mit dem Beobachtungsinstrument plädiere ich inzwischen aber auch, dass man auch mal ein Recht auf Ruhe hat und mal ein Recht auf Nichtstun hat, was aber nicht ausschließt, dass ich auch zur Aktivität angeregt werde. Ich glaube, wir brauchen immer beides. Und im Grunde genommen, das hatte ja Herr Gräßler auch schon gesagt, wir brauchen die Vielfalt, egal ob jetzt an konkreten Angeboten, an Zugängen, an Ansätzen. Aber ganz zentral ist auch immer, wie gehe ich auf einen Menschen zu? Welche Haltung bringe ich mit? Welche Einstellung bringe ich mit? Bin ich eher der defizitorientierte Mensch oder kann ich einen Menschen mit Demenz so nehmen, wie er ist?
Richtig.
Und nochmal bezogen auf die Kinder. Kinder gehen intuitiv emotional auf ältere Menschen zu und stellen sich nicht die Frage, könnte das jetzt auch falsch sein? Beschäme ich den? Überfordere ich ihn oder unterfordere ich? Ich glaube, die haben einen direkteren Zugang zu älteren Menschen als wir Erwachsenen.
Kinder sind ein Glücksfall für alte Leute, ein Glücksfall für demenzerkrankte Leute. Es ist wunderbar, wenn man mit Kindern den Alltag teilen kann.
Herr Gräßel,
ich möchte mal versuchen, in einer Minute aus wissenschaftlicher Sicht etwas zusammenzufassen, was wir besprochen haben. Einmal, Demenzerkrankungen dürfen wir nicht nur negativ sehen. sondern es gibt natürlich sehr viele Aspekte, auch Lebensqualität zu vermitteln. Wir haben ganz viele Beispiele gesehen. Der einfachste Möglichkeit ist, sich zu fragen, was hat jemand früher, bevor er erkrankt ist, gerne gemacht. Daran kann man natürlich sehr gut anknüpfen. Und der zweite Punkt ist der, dass Abwechslung notwendig ist und dass wir, wenn wir ein Lebensumfeld, egal wo, schaffen, was entsprechende Bedürfnisse und Anregungen beinhaltet und noch in einem wertschätzenden Umgang vermittelt worden ist, dann haben wir überall, egal wo Demenzerkrankte leben, etwas sehr Positives getan.
Fast schon ein schönes Schlusswort, kann man sagen. Ich möchte noch Hannelore Rosa zitieren, die uns einen Fax geschickt hat und die erzählt von ihrer Begegnung, wie man mit Singen andere Menschen erreicht, wie sie es in ihrer Familie erlebt hat. Und sie schreibt zum Beispiel, was sehr schön war, ich glaube im Kontakt mit ihrer Mutter, sie reagierte auch auf warme und duftende Bäder. Ihre Hände wurden wieder lebendiger und es war spürbar sichtbar, dass sie ein solches Bad als sehr wohltuend und belebend erfuhr. Für mich war das wunderbar zu beobachten. Allerdings räumt sie ein, braucht es viel Zeit und Beobachtungsgabe, eine solche Überraschung zu erfahren. Das heißt, wir können immer wieder Überraschungen erfahren. Wir können selber viel lernen von diesen Menschen, die uns noch viele Seiten zeigen können, Facetten ihrer Persönlichkeit, die man vielleicht vorher gar nicht gesehen hat. Ich danke ganz herzlich meinen Gesprächspartnern heute, Henning Scherf, Gerlinde Strunk-Richter vom Kuratorium Deutsche Altershilfe und Professor Elmar Gräsel vom Universitätsklinikum Erlangen. Herzlichen Dank auch unseren Hörern, dass sie sich mit ihren Erfahrungen und Anregungen an der heutigen Diskussion beteiligt haben. Einige neue Zugangswege im Umgang mit Demenzkranken haben wir hoffentlich aufzeigen können. Weitere werden erprobt und entwickelt werden. Lebenslanges Lernen heißt ja eine gängige Anforderung an uns heute. Und vielleicht ist es ja gerade der Umgang mit Demenz, der ein wichtiges Lernfeld darstellt. Thomas Klee, der frühere Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie, hat einmal gesagt, wir müssen alle etwas dementisch lernen, so wie wir lernen müssen, Kinder zu verstehen oder Menschen aus anderen Kulturkreisen. Ja, uns allen wünsche ich viel Erfolg dabei und Ihnen noch einen schönen, unvergesslichen Tag wünscht Ihnen Dörte Hinrichs.